Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Digitale Kanzlei von Soldan. Mein Name ist Oliver Schwarz, ich bin auch heute Ihr Podcast-Host. Unser Thema heute ist künstliche Intelligenz, genauer generative KI. Ja, und da geht es natürlich insbesondere darum, wie man das im rechtlichen Umfeld vielleicht mal nutzen kann oder könnte. Und da gibt es die Firma Nenner AI und der Gründer und Geschäftsführer Alexander Siebert ist heute mein Gast. Lieber Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich.
Gern. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deinem Werdegang. Wie kommt man zu dem Thema künstliche Intelligenz? Du machst das ja nicht erst seit kurzem oder seit das hier alles so einen Hype gibt, sondern schon deutlich länger.
Ich habe in der Tat mit so einem ganz komisch klingenden Studiengang angefangen, der nennt sich Computerlinguistik. Den habe ich in den Nullerjahren studiert. Das ist ein grandioser kognitionswissenschaftlicher Studiengang, der sich mit einem Querschnitt aus Mathematik, Informatik, Sprachwissenschaften, Linguistik, Psychoneurolinguistik beschäftigt und versucht, den Maschinen die menschliche Sprache beizubringen. Und das ist in der Tat recht herausfordernd. Wir wissen da auch noch bei weitem nicht alles. Zum Beispiel so spannende Fragen wie, warum ist der kindliche Spracherwerb, den wir haben, eigentlich mit so wenig Input, also sie kriegen relativ wenig Trainingsmaterial im Vergleich zu den großen KI-Systemen, die ja das gesamte Internet einmal lesen, damit sie überhaupt diese sprachlichen Fähigkeiten bekommen, die wir nach 6, 7 Jahren schon gelernt haben. Und das ist zum Beispiel eine Frage, die ist noch total unerforscht. Und mit so einem Thema beschäftigt sich unter anderem auch die Computerlinguistik. Und von da aus habe ich dann nach dem Studium, war ich dann noch ein paar Jahre in der Akademie der Wissenschaften und habe dann mit Kollegen relativ zeitnah 2008 zwei Firmen gegründet, die sich eigentlich Tag ein, Tag aus mit der Automatisierung von Kommunikation, von Sprache beschäftigen. Also die im Prinzip Computerlinguistik versuchen zu verkaufen in Form von Lösungen. Und das eine Unternehmen, das beschäftigt sich mit der automatischen Kommentarmoderation und Dialogmanagement für viele Medienhäuser. Ja, wenn die relativ viel Interaktion mit Lesern haben, die dann kommentieren, hat man da auch häufig Kommentare, die man eher erkennen möchte. Dafür braucht man Systeme, die das automatisiert machen. Und das andere Unternehmen beschäftigt sich vor allem mit Informationsextraktion und automatischer Generierung von Content. Also früher hat man dazu noch Roboterjournalismus genannt. Und seitdem, das habe ich viele Jahre gemacht und im Herbst letzten Jahres habe ich was Neues angefangen.
Ja, interessanter Werdegang. Wir kommen ja auch gleich zu dem neuen Projekt, aber nochmal vielleicht ein kleiner Ausflug zu dem Thema ja, Roboterjournalismus. Ich erinnere mich dran, wir haben das ja vor ein paar Jahren auch schon mal kennengelernt. Da warst du bei uns auf dem Zukunftskongress zu Gast. Da ging es tatsächlich auch um sowas wie Sportreportagen und so weiter, die automatisiert erstellt werden. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Und dann zur neuen Firma Nenner AI.
Genau, wir haben den Roboterjournalismus haben wir im Medienmarkt begonnen, haben da vor allen Dingen eigentlich die ganzen Schmerzen, die man heutzutage auch mit generativer KI hat, einmal durchgespielt. Also wir haben angefangen mit automatisierter Fußballberichterstattung schon vor 8, 9 Jahren für den DFB und für die DFL, wo es darum ging, und das läuft heute auch noch, über 80.000 Spiele am Wochenende im Amateurfußball zum Beispiel automatisch mit Berichterstattung zu unterfüttern, die automatisch generiert wird. Und da haben wir viele Fragen schon unterwegs gelöst, die man heute hat, wie zum Beispiel, wie geht eine Redaktion eigentlich mit so einer Technologie um? Wie arbeitet die damit? Wie integriert die das in ihre Arbeitsprozesse? Was ist mit Copyright bei generierten Texten? Wem gehört so ein Text eigentlich, der da generiert wird? Wie sichert man die Qualität dieser Texte ab Richtung Halluzinationen und Datenfehlern? Und ganz schlussendlich auch, wie geht der Markt damit um? Also liest das jemand so einen automatischen Bericht vom Computer oder funktionieren die Texte nicht? Und da konnten wir sehr, sehr viel Erfahrung sammeln die letzten Jahre schon und haben da, glaube ich, so ein bisschen das Grounding im deutschen Medienmarkt schon gemacht damals. Darauf bauen wir heute auch so ein bisschen auf, glaube ich.
Ja, die Projekte und auch Unternehmen existieren noch, die Produkte, die ihr damals gebaut habt, das gibt es alles noch, aber du bist heute mittlerweile woanders. Erzähl doch mal.
Genau. Ich bin jetzt ausgestiegen nach 15 Jahren und bin jetzt mit was Neuem unterwegs.
Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, das neue Unternehmen Nenner mit A.ai, Nenner AI. Wie kam dir die Idee zu Nenner AI?
Ja. Sehr gerne. Also was ich die letzten 15 Jahre gemacht habe, ist eigentlich unzählige Machine Learning und KI-Projekte in großen, mittleren, kleinen Häusern durchgeführt und etabliert auch. Und mit dem Release von ChatGPT Ende 2022 war es ja, kam dann nochmal so ein deutlicher Schwung in den Markt, weil man schon gesehen hat, dass diese generative KI so das leistungsfähigste Werkzeug für Geistesarbeit ist, was bis dahin rausgekommen ist. Vorher ging es ja immer eher den Fabrikarbeiterinnen an den Kragen und jetzt geht es quasi den Geistesarbeitern an den Kragen, muss man so sagen. Und das, was man sehen kann oder sehen konnte letztes Jahr, war so, dass alle so ein bisschen gespielt haben damit, dass das so einen großen Hype hatte oder auch immer noch hat. Aber es war so ein Kennenlernjahr, finde ich, mit dieser Technologie und auch mit dem Leistungsvermögen dessen. Viele Unternehmen haben damit gespielt, haben so sich für sich jetzt Ableitung getroffen, wie es jetzt weitergeht und eigentlich festgestellt, es führt kein Weg dran vorbei. Und nichtsdestotrotz hat man während dieses Kennenlernens auch die ganzen negativen Seiten natürlich spüren gelernt, wie zum Beispiel den großen Datenhunger, den diese Unternehmen haben, die diese Modelle anbieten und diese Modelle trainieren. Die brauchen halt unfassbar viele Daten und damit einhergehend haben natürlich viele Unternehmen große Angst, dass ihr schützenswerte Daten, Intellectual Property, alles was personenbezogene Daten, auch hier im Legal-Kontext vor allem sehr relevant, im Zweifel in diesen Modellen landen oder in den Trainingsdaten landen. Und damit einhergeht natürlich ein großes Haftungsrisiko, was dadurch entsteht. Und das waren, so gab es eine Bitkom-Umfrage letztes Jahr, dass das auch der Hauptkritikpunkt quasi ist oder die Hauptsorge der deutschen Wirtschaft. Über 70% haben gesagt, diese Datenschutzverletzungen, das ist ihre größte Sorge, was auch wiederum dazu geführt hat, dass viele Unternehmen da einfach die Nutzung gesperrt haben und gesagt haben, nee, ihr dürft das nicht im Nutzen, wir sperren einfach mal komplett, weil wir noch überhaupt keine Idee haben, wie wir das machen. Was wiederum dazu geführt hat, dass die Mitarbeitenden ja auch diese Technologie kennenlernen durften und gemerkt haben, ey, das gibt mir einen totalen Effizienzvorteil. Und das natürlich zu so einer Schattennutzung führt. Das war so eine Salesforce-Studie im November 23 war die gezeigt hat, dass 40% der Mitarbeitenden quasi diese Tools heimlich nutzen. Und da wollen wir genau angreifen. Wir wollen eine datenschutzkonforme Nutzung von KI-Systemen ermöglichen. Wir wollen personenbezogene Daten und diese Intellectual Property, die in den Häusern lagert, sicher machen, indem wir wir nennen das immer Virenscanner für personenbezogene Daten und Intellectual Property quasi auf den Mitarbeiterrechnern direkt installieren und sicherstellen, dass diese Daten überhaupt gar nicht erst den Rechner verlassen, sodass man sicher KI-Systeme nutzen kann, egal an welchen Stellen, und die Unternehmen quasi diese Haftungsfrage nicht mehr haben, weil das gerade schon das zentrale Problem ist.
Verständlich, die Haftungsfrage ist zentral, aber wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen, wenn der Nutzer dennoch ja, alle Intellectual Property, Virulation oder Ähnliches betreibt oder persönliche Daten eingibt, muss ja irgendwie automatisch geschwärzt werden, oder?
Genau, das passiert doch so. Wir schwärzen das on the fly quasi auf dem Rechner des Nutzers. Also wenn du im Browser zum Beispiel bist und da was eingibst, wenn du da einen klassischen Prompt bei ChatGPT machst, wird das beim Tippen schon über ein Browser-Plugin quasi maskiert, diese personenbezogenen Daten. Und wenn du die Antwort zurückbekommst, dann wird das demaskiert, sodass du auch immer die gleichen, ne, Max Mustermann würde quasi on the fly maskiert werden. Da wird nicht mehr Max Mustermann dann zu OpenAI geschickt, sondern nur noch ein Datenpunkt. Und wenn das zurückkommt, dann tauscht man diesen Datenpunkt wieder in Max Mustermann aus, sodass man da weiterarbeiten kann mit der Antwort. Aber so stellt man sicher, dass überhaupt gar nicht erst irgendwas verlässt. Ne? Die andere Lösung ist, ich versuche mit allen Herstellern und Anbietern quasi Lösungen zu finden, dass die diese Daten filtern und so. Aber wenn die erstmal, also unsere Haltung ist da, wenn das erstmal den Rechner verlassen hat, dann ist das ganz schwer hinten raus einzufangen. Und darauf möchten wir uns nicht verlassen. Und ich glaube, ein Großteil der deutschen Industrie und viele, viele Verticals sind auch darauf angewiesen, dass wir quasi viel, viel früher da schon Schutzschild aufbauen.
Aber du sagst, das passiert auf dem Rechner. Das heißt, das ist eine client-basierte Lösung und ich bin natürlich abhängig auch von der Leistung dann des Clients, oder?
Genau. Also es sind klassische computerlinguistische Verfahren, die auch gut auf älteren Rechnern funktionieren. Das haben wir die letzten 15 Jahre ja schon am Markt verkauft, solche Lösungen. Da brauchst du kein großes Sprachmodell dahinter, sondern das funktioniert mit klassischen Verfahren, diese Filterung. Und dann sind es halt sowas wie Namen, Organisation, Intellectual Property, Information, Steuerklassen und Identifikationsnummern und all so eine Sachen, die werden dann halt on the fly rausgefiltert.
Also ein überschaubares Stück Client-Software, was ich mir dann installieren muss, ne?
Genau, man lädt sich einen kleinen Client runter und dann ist das schon da. Also wie ein Browser-Plugin einfach. Also wie Grammarly oder sowas, was so eine Rechtschreibkontrolle macht. So muss man sich das vorstellen. Das läuft dann einfach im Hintergrund und so muss ja KI-Nutzung aus meiner Sicht auch sein. Es soll ja lean sein, es soll möglichst einfach sein, es soll nicht irgendwie mit langem Training einhergehen, sondern am Ende wird das einfach aktiviert und dann kann der Nutzer sich darauf verlassen, dass diese Daten da, also ich kann dann einfach eine E-Mail reinkopieren und habe die Sicherheit, das wird alles maskiert, wenn ich dann Richtung OpenAI gehe. Was vor allen Dingen die Unternehmen mir absichert dann wiederum, dass ich diese Technologien überhaupt meinen Mitarbeitenden zur Verfügung stellen kann.
Ja, das klingt einleuchtend. Welche anderen Kriterien habt ihr denn, ja, neben, sag ich mal, dem Extrahieren von persönlichen Daten, Intellectual Property hast du genannt, was sind denn sonst noch für Kriterien, an denen ihr dann eure, sag ich mal, sichere Nutzung, der KI-Lösung festmacht?
Ja, das ist ein riesen, sehr, sehr gute Frage, sehr komplexes Feld. Wir konzentrieren uns da immer so ein bisschen auf diese Fragen der Responsible AI, sagt man dazu. Also die Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz auf eine Weise, die ethisch vertretbar ist, die transparent ist, die fair ist und die eigentlich am Ende im besten Interesse der Gesellschaft arbeitet. Und dazu zählen so Punkte wie, inwieweit ist sie erklärbar? Also sind für mich die Ergebnisse nachvollziehbar? Das kriegen wir hin, indem wir immer aufzeigen, was gerade maskiert wird, zum Beispiel, also was wir blocken. Da kann man eingreifen als Nutzende, also keine Blackbox-Systeme auch zu schaffen, hat auch eine Form von Erklärbarkeit zu tun. Wie vertrauenswürdig ist die Technologie? Da werden wir Teile davon zertifizieren lassen, auf jeden Fall, damit man sich darauf verlassen kann, wie fair, wie ethisch korrekt arbeiten die Sachen. Das spielt dann wieder eine Rolle, wenn ich bestimmte Datenpunkte synthetisiere. Sind die Namen, die ich da neu erzeuge, ähnlich den Namen, also ist das eher ein deutsch klingender Name, wenn da vorher ein deutsch klingender Name war, oder, ne? Da muss ich die entsprechend dann auch synthetisieren. Datenschutz und Datensicherheit sind ethische Fragestellungen. Verantwortlichkeit, wer ist zuständig dafür? Bis hin so Zuverlässigkeit und Sicherheit. Das sind so alles, ja, bestimmte 8 Sachen jetzt vergessen, aber das ist so das große Spiel von Responsible AI, was jetzt, glaube ich, so langsam immer wichtiger wird für viele Unternehmen. Jetzt kommen die aus der Spielphase raus, jetzt geht's an die Nutzung und jetzt stellen sich viele dieser Fragen quasi 2024.
Klar, die Fragen kommen. Wir sind ja auch nicht mehr ganz im rechtsfreien Raum. Wir haben ja hier an der Stelle auch den EU-AI Act und ja, ich sag mal, die dortige Diskussion um generative KI. Und ich habe das Gefühl, die generative KI ist auch da der Hauptdiskussionsschwerpunkt. Ne? Ich habe neulich gelesen, dass ja dann auch deutsche, italienische und französische Unternehmen waren es, glaube ich, sich da auch eingebracht haben und Lobbyarbeit betrieben haben, auch unter dem Aspekt, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten wollen, ne? Weil die Amerikaner uns da sehr weit voraus sind in den KI-Themen. Und ist das für euch auch ein Thema? Seid ihr in der Diskussion auch beteiligt oder habt ihr das auch mitbekommen, diese Lobbyarbeit oder an der Front? Was erfahren dazu?
Ich habe davon sehr viel mitbekommen, in der Tat. Bei mir schlagen da so zwei Herzen in der Brust. Das eine Herz, das sagt, zu Recht viel Kritik an dem ganzen Act. Die kam ja in Deutschland vor allen Dingen und Deutschland und Frankreich vor allen Dingen von so großen Modellanbietern. Das ist in Deutschland Aleph Alpha und in Frankreich, wer ist die Kollegen Mistral, die da hinterher sind, weil die selber so ähnliche Modelle anbieten am Markt wie OpenAI. Und das sind so Foundation-Modellanbieter, also Grundlagenmodellanbieter, die nochmal eine spezielle Form der Regulatorik haben. Und da hatte man einfach Sorge und hat man immer noch, dass die quasi durch diese Regulatorik so krasse Anforderungen haben, dass sie eigentlich am Markt keine Relevanz haben. Und sonst kann man sagen, es ist natürlich sehr viel Regulatorik, es sind sehr viel schwammige Formulierungen, die viele Unklarheiten erzeugen. Jetzt schon absehbar, dass hohe regulatorische Kosten damit einhergehen. Es hat eine hohe Komplexität, viel Bürokratie und wir wissen ja alle, viel Bürokratie ist immer ein Innovationsproblem, ein Innovationshemmnis. Und schlussendlich hat man da Angst, oder vor allem der KI-Bundesverband, Angst, dass dadurch im Zweifel die Startups hier einfach gar nicht mehr in Europa gründen oder schnell ins Ausland gehen, in die USA oder so, und dort quasi Geld verdienen werden und nicht mehr in Europa. Die Sorge ist, man reguliert hier Produkte, die aber gar nicht mehr hier hergestellt werden und auf die wir hier aus der EU eigentlich auch gar keinen direkten Zugriff dann haben, auf die Basis zumindest. Und andererseits muss man sagen, das ist das erste KI-Gesetz überhaupt, was es gibt weltweit. Sie haben ja vor vielen Jahren schon damit angefangen, wurden jetzt sicherlich auch überholt von der technologischen Entwicklung die letzten Jahre. Und man hätte es jetzt fast nicht mehr geschafft, in der aktuellen Legislatur, gerade durch die Einsprüche von Deutschland und Frankreich, jetzt überhaupt dieses Gesetzesvorhaben noch auf den Weg zu bringen, was auch ein großes Problem gewesen wäre, weil du dann einfach 2, 3 Jahre noch Unklarheit hättest. Und ich finde es schon gut, dass da jetzt eine Rechtssicherheit herrscht. Und am Ende ist es ja ein risikobasierter Ansatz. Das kann man ab, also man kann das gut und schlecht finden. Der risikobasierte Ansatz sagt vor allem, ich gucke mir nicht die Grund- oder ich gucke mir nicht KI-Systeme als solche an, sondern ich gucke mir an, wie sie genutzt werden und definiere dann auf Basis dieser Nutzung bestimmte Risikoklassen und ordne die Systeme dann da ein. Und damit, das kann man so machen. Die UK macht eher einen sektoralen Ansatz. Ne? Da bleibt es dann beim Landwirtschaftsministerium zum Beispiel. Das Landwirtschaftsministerium sagt im Zweifel, das darfst du hier, diese KI darfst du für die Feldbearbeitung nutzen und die nicht. So dieser sektorale Ansatz. Am Ende sind wir die Ersten, die ein KI-Gesetz haben. Ich glaube, weltweit finden das sicherlich manche gut, manche nicht. Das ist halt ein zentralistischer Ansatz. Ich glaube, für den Markt als solches ist es gut und gerade im Legal-Markt ist das natürlich ein schöner Wachstumsmarkt auch, ne? Der da sich jetzt auftut, weil da ist ein großer Beratungsaufwand und Bedarf jetzt da. den man ja sättigen kann im Zweifel als Anbieter.
Ja, Markt ist ein gutes Stichwort. Was mir noch so ein bisschen unklar ist, oder vielleicht hast du da, oder ganz bestimmt sogar hast du da Ideen, aber wie kann denn eine solche Anwendung auf dem Rechtsmarkt aussehen, im rechtsberatenden Umfeld? Wo könnten da Fälle, Use Cases sein, um eine solche Lösung einzusetzen? Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
Ich habe schon ganz viele beispielhafte Use Cases gesehen. Ich glaube, also der Legal-Markt als solcher ist für, wenn man sich so ein bisschen in die Marktanalyse geht und da Business Development macht und sich anguckt, wo sind Kernprozesse betroffen, dann ist der Legal-Markt einer, auf dem man sehr, also Kernprozesse durch generative KI betroffen, ist der Legal-Markt definitiv einer, wo man sehr, sehr schnell landet. Weil viele Kernprozesse der juristischen und anwaltlichen Tätigkeit, glaube ich, viel mit Analyse, mit Zusammenstellen, mit Kuratieren, mit logischen Schlussfolgerungen zu tun haben, wo mir diese Modelle einfach zumindest assistiv sehr gut helfen können. Und das ist, glaube ich, die Basis der Möglichkeit, also Assistenzsysteme auf Basis generativer KI, die werden Einzug halten. Das betrifft mindestens so Recherche und Analyse, Kommunikation und auch das Verfassen von Texten. Also Rechtsrecherche zu Gerichtsurteilen, Analyse von großen Dokumenten und Zusammenfassung von, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Seiten von PDF. Man weiß ja selber, wie komplex manche Gerichtsverfahren auch sind. Sämtliche Mandantenkorrespondenz kann man zumindest KI assistieren und KI assistiert generieren lassen und dann nur nochmal rüber gucken. Erstellung von rechtskonformen Dokumenten. Also zuhauf fallen mir da Themen ein. Ich weiß auch, dass viele Unternehmen daran arbeiten. Bis hin zu natürlich die Automatisierung und ganz neuen Technologien, also neben Assistenzsystemen wirklich gesamte Prozesse zu übernehmen. Das ist so M&A-Bereich, zum Beispiel komplexe Compliance-Untersuchungen. Wenn ich große eine Due Diligence mache und da riesige Datenmengen habe und bestimmte Fragen habe, wie ist zum Beispiel ein bestimmter Bereich versichert gegen irgendwelche Fragestellungen, das zu durchforsten und dann noch so einem riesengroßen, wenn Sie einen Unternehmensverkauf machen, das dann rauszuarbeiten. Da kann diese Technologie unfassbar helfen und das wird man mehr und näher sehen, bis hin zur autonomen Behandlung von Erstattungen, Kündigungen, Ordnungswidrigkeiten, das, was Richtung, weiß ich nicht, hier Flight Right und Co. ja auch machen, wo es wirklich Legal Tech-mäßig dann richtig, richtig zur Sache geht. Und dann wird sich der Markt ändern, aber da können wir später noch drüber sprechen.
Absolut, das sind interessante Perspektiven, die du hier skizzierst. Aber ja, neben dieser Entwicklung, wo muss ich mir denn vorstellen, ist auch sozusagen der Hebel? Wo kommen die großen, die Kundengruppen? Was sind eure weiteren Zielgruppen, die spezifischen Wert auf eine gesicherte Nutzung von generativer KI legen? Das ist ja alles auch noch recht neu. Aber wo, in welche Bereiche dringt ihr damit vor? Wo ist aus eurer Sicht der größte Bedarf im Moment?
Alle, also in Bezug auf Nenner sind es vor allen Dingen Unternehmen, die datensensitive Bereiche bearbeiten. Das ist der Legal-Markt, das ist Healthcare, das ist auch der Public-Sektor, das ist Finance. Das sind schon so Bereiche, die viel mit sensiblen Daten zu tun haben. Die Industrie wiederum, die hat große Sorge von IP-Verlust, definitiv. Das spielt eine große, große Rolle dort. Da wird viel im Zweifel an Zugriff geblockt. Bei Krankenversicherern ist das gar nicht erst möglich, ChatGPT zu benutzen. Das habe ich jetzt schon häufiger gesehen. Da kriegt man gar keinen Zugriff auf diese Systeme. Das wird einfach gesperrt und ist verboten. Und gleichzeitig Unternehmen oder Märkte, die von generativer KI massiv betroffen sind. Also wo viel Geistesarbeit, viel repetitive Geistesarbeit vorhanden ist. Und in diese Branchen werden wir auf jeden Fall erstmal reingehen, weil da ist der Bedarf am größten. Weil ich ja im ersten Schritt überhaupt erstmal diese Technologie öffnen muss für meine Mitarbeitenden. Ich muss ja überhaupt erstmal gucken, dass die in die Anwendung kommen. Und das kann ich nur sicher machen, indem ich mir irgendwie überlege, wie ich mit diesen ganzen sensiblen Informationen und Datenpunkten umgehe. Das gibt ja alleine das Recht auf Vergessen. Also wir haben ja auch die DSGVO schon. Also wir haben ja schon viel Regulatorik eigentlich auch für so eine Sachen. Das ist ja jetzt nichts Neues. Und wenn Sie, man muss sich ja nur mal vorstellen, es gibt jemand, ein E-Commerce-Unternehmen, baut ein Chatbot jetzt. Klarna hat das ja neulich gesagt, die haben da irgendwie 700 Service-Mitarbeiter, könnten sie jetzt theoretisch entlassen. Ich weiß gar nicht, ob sie es am Ende auch gemacht haben, weil sie einen Teil ihrer Service-Kommunikation mit OpenAI automatisiert haben. Und da geben die Nutzer ja auch personenbezogene Daten ein. Und wenn jetzt die Unternehmen, also größere Unternehmen, wollen das irgendwann selber eigene Modelle trainieren. Da muss ich irgendwie gucken, wie ich diese personenbezogenen Daten wiederum aus den Trainingsdaten rausbekomme dann irgendwann, weil sonst habe ich die plötzlich in meinem eigenen feingetunten Sprachmodell drin. Und da sind so viele Komplexitäten, die damit einhergehen, nicht nur in der direkten Nutzung, sondern auch, wenn ich später selber was mit KI machen muss, wo ich meine Daten einfach sauber machen muss. Und da gibt es für uns ganz viele Angriffspunkte, glaube ich, wo wir Mehrwerte liefern und wo man um so eine Technologie, die wir anbieten, auch gar nicht drum herum kommt.
Okay, verstehe. Aber wären nicht auch sowas wie Support- und Servicebereiche da eigentlich sehr gut geeignet als Zielgruppe? Ich denke da jetzt so in die Callcenter-Richtung, wo jeden Tag im Grunde die gleichen Fragen beantwortet werden, häufig mit so Leitfäden. Ist das nicht auch ein sinnvoller Einsatzort, wo man im Grunde der KI die Beratung überlassen könnte?
TBD, ich bin da ein bisschen, also ich bin positiv natürlich total zukunftsgerichtet, aber ich bin da skeptischer, weil man muss das nochmal weiterdenken, das hat ja viel auch mit Risiko von diesen Modellen zu tun oder den Risiken, die damit einhergehen mit dieser Technologie. Das sind ja dann, man sagt dazu eher transaktionsbasierte Systeme, das heißt, die haben Zugriff auf andere Datenbanken und wenn ich der generativen KI Zugriff auf andere Datenbanken gebe, dann habe ich plötzlich eine Komplexität, die mindestens schwierig beherrschbar ist. Das heißt, wenn ich bestimmte Kündigungen machen kann on the fly und so weiter und so fort und die aber nicht mehr deterministisch wie in so einem Gesprächsleitfaden. Ne? Früher hat man diesen Gesprächsleitfaden genommen, hat den in ein deterministisches Dialogsystem überführt und dieses deterministische Dialogsystem, da konnte man relativ sicher sein, dass mit der transaktionsbasierten Datenbank dahinter quasi kein Schindluder getrieben wird. Stelle ich jetzt ein Sprachmodell dazwischen, was wiederum logisches Verständnis hat vielleicht für bestimmte Probleme, dann kann ich damit ganz viele problematische Sachen im Zweifel machen, die ich noch gar nicht so beherrschen kann, die ich nicht überblicke. Da muss man ganz viel Risk Mitigation, also überhaupt Risikoverminderung machen, um das überhaupt mal eben so tun zu können. Also da würde ich jetzt eher immer darum, oder meine Empfehlung an viele Unternehmen, die ich da berate, auch ist immer, guckt euch das in Ruhe an. Aus einem Hackathon und aus ein bisschen Spielen und mal schnell mit OpenAI oder mit Microsoft oder mit den anderen Anbietern im Markt einen Chatbot aufstellen, fein. Ja, man kann auch seine FAQ-Texte dann reinlegen im Zweifel und kann da versuchen, ein bisschen dahin zu lenken. Aber das Anbinden an ein transaktionsbasiertes System bringt plötzlich ganz andere Komplexitäten mit sich. Da gibt es so adversariale Attacken und ganz schlimme Sachen, die man zumindest einmal überlegen kann, wie man sich davor schützt, dann, dass so eine Sachen passieren dann. Weil man sonst im Zweifel die Datenbank ausliest oder. Ne? Je mehr Rechte ich dem Sprachmodell dann gebe, desto mehr Probleme habe ich.
Das heißt, nutze ich dann lieber ein Chatbot nach alter Machart mit regelbasierten Frage-Antwort-Systemen dahinter, oder?
Ist im Zweifel die sichere Sache. Und das muss man dann aber kombinieren mit der sprachlichen Leistungsfähigkeit der neuen Modelle. Das kann man ja auch, damit einfach mehr verstanden wird und man weniger finanziellen und Kostenaufwand hat, überhaupt erstmal dieses Sprachverstehen dann rein zu implementieren in so einem Chatbot. Aber ich muss meine transaktionsbasierten Systeme irgendwie sicher machen. Und das, glaube ich, das fällt jetzt den Unternehmen erst ganz, ganz langsam, wird es vielen überhaupt erst auffallen, was da für Probleme hinten raus entstehen. Und ich wette, auch Klarna hat damit zu tun. Seit die das publik gemacht haben, gibt es sicherlich viele Leute, die jetzt ausprobieren, was man da alles mitmachen kann mit so einem System.
Ich denke auch, da wird jetzt und in Zukunft bestimmt noch vieles ausprobiert und experimentiert. Aber ich sag mal, da gibt es nun schon auch, das wollen wir hier auch nicht verschweigen, durchaus auch rechtliche Probleme auf der Strecke, oder? Mit der neuen Technologie. Was gibt es an rechtlichen Aspekten aus deiner Sicht?
Vieles. Also ich unterteile das immer eigentlich in zwei Bereiche. Einmal das Training, also da, wo das, wenn ich selber ein Modell trainiere oder ein Modell benutze, was irgendjemand anders für mich trainiert hat, und die Nutzung. Und im Training hat man häufig immer noch das Problem, dass man eine Intransparenz hat über die Trainingsdaten. Also man weiß eigentlich gar nicht, auf welcher Rechtsgrundlage die Daten da reingeflossen sind. Gibt es Copyright-Themen, da gibt es ein paar Klagen an amerikanische Bildgenerationsmodelle oder Anbieter von diesen Modellen gerade, wo so Copyright-Verletzungen vermutet werden, das ist noch völlig unklar. Dann können diese Modelle, wenn ich sie selber trainiere, das hatte ich vorhin schon kurz gesagt, IP und personenbezogene Daten beinhalten. Dann würde ich mich jetzt, ich weiß nicht, ich habe jetzt ein paar Projekte bei juristischen Fachverlagen auch gesehen, da würde ich mich immer gut überlegen, ob ich meine Rechtskommentierung da zur Verfügung stelle. Was macht dann der Anbieter damit und so weiter und so fort. Und dann bis hin zur Manipulation von Trainingsdaten. Da gibt es in der Tat auch schon Sachen, die man gesehen hat, ne? Dass jemand bestimmte Prompts in einem HTML-Dokument versteckt hat. Die waren für den Menschen nicht lesbar, weil die weiß auf weiß waren quasi. Der Text war weiß, der Hintergrund war weiß. Und das Modell hat die beim Crawlen aber gesehen und hat dann quasi bestimmte Sachen ausgegeben mit, wenn das Modell für die Beantwortung der Suchanfrage quasi diesen Text aus dem Internet gecrawlt hat, ist es quasi eine Falle gelaufen und hat quasi so Werbesprüche noch mit reingepackt. Das haben Wissenschaftler schon hinbekommen mit OpenAI zum Beispiel. Also so eine Fallstrecke gibt es dann, und bei der Nutzung hat man von Halluzinationen, weil viele immer noch nicht verstehen, dass das ja große Modelle sind, die vor allen Dingen eine sprachliche Fähigkeit gelernt haben, aber hat keine Wissensdatenbanken. Die haben viel Wissen gelernt. Das können sie auch größtenteils irgendwie 1:1 wiedergeben mal. Aber es sind halt keine Wissensdatenbanken. Wenn ich sehr genau arbeiten möchte und wenn ich Fakten brauche, dann muss ich gucken, dass ich diese Fakten nochmal beistelle. Eher häufig, also dieses Halluzinationsproblem, man hat Bias, was schnell in die diskriminierende Ecke gehen können, weil die Trainingsdaten üblicherweise von großen Menschen, also von großen Mengen an menschlichen Content sind, der auch viel Bias enthält. Google hat deshalb neulich ja seinen Gemini-Bildgenerator wieder ausgemacht, weil der geschichtliche Bilder verzerrt wiedergegeben hat. Da waren dann bestimmte Bevölkerungsgruppen plötzlich Nazi-Soldaten, die garantiert keine Nazi-Soldaten waren, einfach weil sie gesagt haben, wir müssen dann möglichst divers Bilder generieren. Deswegen haben die das jetzt erstmal wieder ausgemacht. Also in so eine Probleme läuft man rein. Datenschutzverletzungen und Erklärbarkeitsthemen. Also das ist noch das größte Problem, oder eines der größeren Probleme, wie begründe ich eine Aussage, dass sie nachvollziehbar ist. Die ersten Fachverlage, die machen das zum Beispiel so, dass sie dann die Gesetzestext-Referenzen in dem Output und in dem generierten Output mit anzeigen, damit man da eine Nachvollziehbarkeit hat und schnell dann als Leser dahin springen kann, um das nochmal selber zu validieren. Das ist zum Beispiel so ein Thema, wie man mit Erklärbarkeit umgeht, aber wenn man größere Analysen hat oder auch Texte, die generiert wurden, dann ist das häufig noch ungeklärt, wie man das da einarbeitet. Und am Ende ist, glaube ich, im Legal-Markt hier, ich glaube, es ist, korrigiere mich bitte, ich glaube, die 203 StGB, ne, für Verletzung von Privatgeheimnissen bei Rechtsanwälten, was ja eh strafbar ist. Und das ist für den Legal-Markt, glaube ich, die größte Herausforderung. Also wie kriege ich diese personenbezogenen Daten eigentlich bei meinen Anfragen raus? Die kann ich nicht einfach da irgendwo hinschicken.
Mhm. Ja, ich habe neulich auch einen Chatbot gesehen, der war mit generativer KI auch versehen. Und das Spannende war, dass auch in der Demo bereits gezeigt wurde in dem Modell, dass die Art und Weise, wie der Chatbot zu seinen Antworten kam, welche Quellentexte er auch zum Beispiel aus FAQ-Texten herangezogen hat, um eine spezifische Frage zu beantworten, das wurde da ganz offen und transparent dargestellt. Also man konnte das so einstellen, was ich natürlich auch ganz schlüssig fand. Ne? So hat man im Grunde dann auch immer, auch wenn es komplex ist, aber gesehen, wie die KI zu ihrer Antwort kommt an der Stelle.
Genau, das ist ein Ansatz. Was man sonst auch sieht, häufig jetzt bei Gemini und bei ChatGPT bzw. GPT-4 von OpenAI, ist dieses, ich erkläre dir meine Schritte, wie ich zu der Antwort komme. Das ist ja jetzt meistens nicht mehr so, dass man einfach die Information bekommt, sondern dass ich habe verstanden, das willst du von mir. Ich mache die und die Schritte, um zu dem und dem Ergebnis zu bekommen. Deswegen haben wir ja teilweise so viel Text jetzt in den Antworten, aber das ist schon ein großer Teil dieser Erklärbarkeit, es überhaupt nachvollziehbar zu machen und dadurch dem Risiko von Halluzinationen aus dem Weg zu gehen. Weil das Problem ist ja, dass diese Systeme durch diese hohe Grad an sprachlichen Fähigkeiten, ich sag mal umgangssprachlich, sehr bold sind in ihrer Aussage meistens. Also es wirkt ja, ne, ich werde schon recht haben, total überzeugend, genau. Und dem muss man ja auch einhergehen, weil jetzt nicht alle so affin da drin sind, wie wir jetzt, die schon sehr lange damit spielen und arbeiten. Das betrifft ja dann auch immer den normalen oder die normale Anwenderin, die damit arbeitet. Und das ist wie Mediennutzung lernen in der Schule. Werden wir KI-Nutzung lernen müssen und unseren Kindern und auch unseren Mitarbeitenden beibringen, schlicht und ergreifend. Das fängt da gerade ganz von Neuem nochmal an.
Ja, das wird ganz bestimmt ganz interessant sich noch entwickeln, wenn man mal überlegt, was das Internet alles gebracht hat an kulturellen Wechsel und an neuen Geschäftsmodellen, aber auch natürlich Risiken und rechtlichen Fragen, dann haben wir da noch einiges vor uns, denke ich. Aber umso wichtiger ja auch ist, glaube ich, dass der Weg, den ihr beschreitet und wo ihr jetzt reingeht an der Stelle, denn da wird man rund um die Technologie noch viel Arbeit leisten müssen, auch um sie eben nicht zu verteufeln, aber sie so hinzukriegen, dass sie letztlich fruchtbar einsetzbar ist, ne, und nutzbringend für die Leute. Und dass man sich eben nicht vor ihr fürchtet oder sie letztlich regulatorisch beschränkt.
Genau. Das, also ich glaube, am Ende ist das, wie versuchen die Unternehmen auf diesem Weg Responsible AI, wie kann ich sie sicher und wertstiftend vor allen Dingen einsetzen? Also sicher und wertstiftend, das sind ja die beiden. Ne? Ich habe ein Haftungsrisiko einfach durch den Betrieb und ich habe den großen Wunsch aus Wettbewerbsgründen und aus vielleicht auch Marktbearbeitungs- und Umsatzperspektivgründen, diese Technologie möglichst breit und großflächig einzusetzen. Und um das zu ermöglichen, haben wir Nenner gegründet. Und der erste Schritt ist überhaupt erstmal, diese datenschutzkonforme Nutzung zu ermöglichen, weil wir glauben, das ist gerade das wird jetzt 2024 der größte Bottleneck. Und danach geht es weiter in dieser Strecke. Also wir werden schon diesen gesamten AI-Lifecycle dann begleiten. Dann kommt der AI-Act irgendwann. Irgendwann werden die Companies, also zumindest die größeren, anfangen, eigene kleine Modelle zu trainieren, feingetunte Modelle zu trainieren. Und auf dieser Strecke wollen wir die einfach begleiten. Wir fangen quasi erst an.
Okay, ja, kannst du uns denn vielleicht noch einen kleinen Einblick geben in sozusagen das, was in euren Labors passiert? Was ist so das nächste große Ding, an dem ihr da arbeitet? Was können wir da erwarten von Nenner AI?
Ja, wir sind vor allen Dingen dabei, jetzt unser erstes Produkt rauszubringen und damit den technologischen Herausforderungen haben wir gerade viel zu tun. Also wie man so ein System dann auf möglichst vielen Rechnern, auf Windows, auf Macintosh und sowas alles oder auf Mac-Rechnern zur Verfügung stellt. Das ist gerade eher so unser Alltagsschmerz. Und nach vorne raus ist, glaube ich, dass die große Herausforderung eher aus meiner Sicht, dass man die passende Technologieauswahl heutzutage treffen muss. Es ist extrem schwierig geworden, das merke ich auch bei vielen großen Häusern, dass sie gar nicht mehr wissen, was sollen sie jetzt eigentlich als nächstes für eine Technologieauswahl treffen. Also weil die Entwicklung einfach so unfassbar schnell gerade ist. Und ich weiß nicht, wenn ich heute 300.000, 400.000 Euro für einen großen Chatbot zum Beispiel, weil wir da vorhin drüber gesprochen haben, ausgebe, so ein System da kaufe, ob das nicht in 3 Monaten obsolet ist und da ich einfach das Geld verbrenne. Und da merke ich eher, dass viele Unternehmen gerade damit extrem viel zu tun haben, da wirklich die passende Technologieauswahl zu treffen und den passenden Anbieter zu finden und nicht eine Fehlinvestition zu machen. Da ist es so, wie bei vielen merkt man so eine Lauerstellung gerade und das betrifft uns selber natürlich auch so ein bisschen, dass wir gucken, auf was setzt man da langfristig, wo entwickelt sich der Markt hin? Das finde ich vor allen Dingen extrem spannend, zu gucken, wie verändern sich diese Marktverhältnisse jetzt gerade. Weil das ist ja wirklich es gibt ja selten so Innovationsmomente, die so durchschlagend sind, wie jetzt gerade diese KI-Revolution. Und ich spreche dann immer gerne über so eine S-Curve, diese Innovation-Curve. Und wir sind gerade unten an diesem S und man weiß, üblicherweise geht die so 7 bis 8 Jahre, so eine Innovationskurve, und du weißt am Anfang noch nicht, was am Ende rauskommt. Und man muss sich nur mal diesen iPhone-Moment von Apple 2007 nochmal in Erinnerung rufen, wo man, ich weiß gar nicht, die hatten, glaube ich, E-Mail und Börsenberichte live auf dem Handy in Echtzeit gezeigt und da hat keiner über Shared Mobility und Carsharing und dass ich mir ein Uber irgendwo rufen kann auf der Straße und sowas. Also diese ganzen Connected Devices, die dann irgendwann diese Smartphone-Gerätekategorie ja mit sich gebracht hat, plus diese ganzen neuen Geschäftsmodelle, die sich damals noch keiner ausdenken konnte. Und das ist, glaube ich, das Spannende jetzt, wo wir auch viel Zeit abends dann verbringen mit, uns zu überlegen, wie entwickeln sich diese Märkte und wie entstehen da neue Kräfteverhältnisse, dann vor allen Dingen auch im Legal-Markt. Das finde ich halt mega spannend, im juristischen Fachmarkt auch, weil wenn viele Kanzleien und auch Beratungshäuser, die ja dieses Modell der Billable Hours haben, also die berechnen ja nach Stunden häufig ab. Wenn ich jetzt nicht gerade ein Rechtsverfahren habe, wo ich vielleicht nach Wert, Streitwert abrechne, habe ich ja ein Modell, was nach Billable Hours abrechnet, zum festen Satz. Und das ist absehbar, dass dieses Modell verschwinden wird sukzessive, weil das komplizierter wird, einfach so abzurechnen, weil natürlich der Wettbewerb im Zweifel viel effizienter diese Stunde vollziehen kann, sodass man da eher gucken muss, wie schafft man die Wertigkeit, die man zur Verfügung stellt, wie rechnet man das dann eigentlich ab? Ja? Und das sind so ganz grundsätzliche Fragen, glaube ich, die im Legalmarkt dann und in vielen anderen beratenden Bereichen dann irgendwie noch aufkommen werden, weil das wird grundsätzlich den Markt da nochmal revolutionieren.
Ja, ist denn das auch was, wo ihr sagt, da nehmt ihr auch insoweit Einfluss auf den Markt, als dass ihr beratend tätig werdet? Also kann ich letztlich, wenn ich eine KI-Strategie in meinem Unternehmen plane, euch auch ganz regulär wie eine Unternehmensberatung engagieren, die mir sozusagen dann Tipps gibt, wie ich sinnvoll diese Technologien einsetzen kann, jetzt mal auf strategischem Niveau oder auch ähnlich und auch natürlich unter Einsatz vielleicht der von euch entwickelten Produkte. Also seid ihr da auch beratend tätig?
Genau, das machen wir auch. Das bieten wir bestimmten Unternehmen auch an und helfen dann bei solchen Fragestellungen. Also definitiv kann ich mit Ja beantworten. Vielleicht noch eins zu dem grundsätzlichen Thema. Ich habe das man sieht das gut im Marketing. Das Marketing hat vor einem Jahr, haben die alle in die Hände geklatscht und haben gesagt, ey geil, jetzt können wir Bilder generieren, jetzt können wir Text generieren. Wir haben viel weniger zu tun, in unserem Abteilung muss nicht so groß sein. Und was ist passiert jetzt, wenn man sich ein Jahr später das anguckt, das ist eigentlich ein, ich würde mal, Rattenrennen ist Quatsch, aber es ist wie so ein Wettrennen geworden. Alle produzieren einfach nur noch mehr Content, um überhaupt noch stattzufinden. Ja? Das ist also, der ist länger geworden, der ist reichhaltiger geworden durch diese Modelle. Aber am Ende ist es jetzt ein riesengroßes Elefantenrennen geworden. Und das wird natürlich, kann man das als Beispiel nehmen für andere Branchen, das wird im Legal-Markt nicht anders passieren. Und das ist mega, mega spannend, weil das ja nur der erste Schritt ist. Ne? Also jetzt im ersten Schritt werden wir das irgendwie im Legal-Kontext als Assistenzsystem nutzen, um meine tägliche Arbeit schneller zu machen. Aber wie verändert sich der Markt? Das hat ja auch viele, viele Veränderungen, dass viele Menschen diese initiale Rechtsberatung zum Beispiel gar nicht mehr kaufen werden, sondern einfach Assistenzsysteme nutzen, die draußen sind. Also im Zweifel werden die mit ChatGPT oder mit einem Assistenzsystem vom juristischen Fachverlag einfach reden und viel später erst die juristische Fachberatung einkaufen. Dann, das verändert den Markt. Große Unternehmen werden seltener für Vertragsgestaltung zum Beispiel Kanzleien brauchen, weil man vieles mehr alleine machen kann und so. Und da kann ich immer nur jemals her, evolve or die. Das sieht man schön an diesem Marketingproblem. Also du musst dich irgendwie weiterentwickeln. Und das betrifft die Unternehmen, das ist die eine große Herausforderung, als auch die Mitarbeitenden in den Unternehmen. Die konkurrieren ja auch gegen Menschen, die KI im Zweifel besser verstehen. Ja, und die nehmen im Zweifel den Job weg. Und das macht ja nicht die KI in Zukunft, sondern eher Leute, die es einfach verstehen, wie es funktioniert. Und das ist total spannend. Und da brauchen viele Häuser viel Beratung und viel Support. Und da sind wir gerne dabei. Wenn da irgendjemand Fragen hat, dem helfen wir gerne.
Ja, ich glaube, die Fragen gehen da so schnell nicht aus. Gerade der Rechtsberatungsmarkt und den Einsatz von diesen Systemen, auch um dort sinnvoll zu assistieren oder Mehrwerte zu schaffen, da bin ich wirklich gespannt.
Ja, das ist ja auch, genau, also es geht ja dann nicht nur um Content-Generierung, sondern auch um Informationsgenerierung am Ende. Wenn ich so kaskadierende Systeme habe, wo ich immer wieder ein Sprachmodell benutze, um zu einer juristischen Replik zum Beispiel bekommen. Ja, ich kriege eine Klageerwägung, schreibe darauf eine Replik. Auch die kann ich mir in Teilen schon automatisiert generieren. Und da muss dann halt im Zweifel auch jemand dann für haften und das sicherstellen. Und da sind schon noch Komplexitäten, die noch nicht zu Ende gedacht sind. Es geht halt weniger um... Also geht es auch, aber weniger darum, dass man nur Text generiert oder nur ein Bild generiert. Die Modelle sind weitaus fähiger. Wenn ich sie in passende Geschäftsprozesse integriere, dann können die schon noch viel, viel mehr leisten, als nur einfach einen Artikel zu generieren.
Naja, und wenn das kommt, dann wird natürlich auch die Frage sein, was passiert eigentlich mit der Verantwortlichkeit für solche Inhalte und wem ist das letztendlich zurechenbar? Ne? Wird man da sich vorfürchten, irgendwo solche Dinge mit Rechtsrat zu versehen oder wer steht nachher letztlich in der Haftung auch für solche beratenden Systeme oder assistierenden Systeme?
Oder es gibt halt Unternehmen, die sich das zutrauen, irgendwann das mit anzubieten. Also die großen KI-Hersteller wie OpenAI und Microsoft und so, die nehmen ja auch dieses, wie heißt das, Copyright Infringement, also die nehmen einen ja auch aus diesen Copyright-Klagen in Schutz. Also da wenn man da als Nutzer, wenn man sich mit ChatGPT ein Bit generiert hat, verklagt wird, dann übernehmen die, also man kann das dann weiterreichen quasi. Den Regress nehmen, genau. Und das braucht ja nur ein Anbietermarkt, der sich das zutraut und die passende Versicherung dann hat für sowas. Aber klar, also es ist ja wirklich wieder nur eine Frage der Zeit, bis dann man das weitergereicht dann einfach, so ein Schmerz.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was da passiert. Gibt es denn aus deiner Sicht noch ein paar konkrete, sage ich mal, Handlungsempfehlungen, auch vielleicht für unsere Podcast-Zuhörer in den Kanzleien, wenn ich über die jetzt auch schon auf der Weg der Digitalisierung meine Kanzlei befindet und ich möchte solche Technologien einsetzen? Was wären jetzt so konkret nächste Schritte? Was sind ein paar Ratschläge? Was würdest du den Kolleginnen und Kollegen da mitgeben?
Hängt von Haus zu Haus natürlich ab und es gibt da kein allgemeines keine allgemeine Abfolge, die man definieren kann. Ich glaube immer, man muss ins Experimentieren kommen auf jeden Fall. Wie kriege ich Mitarbeitende ins Experimentieren? Ich muss ihnen sichere Tools überhaupt erstmal zur Verfügung stellen, dass die ins Arbeiten kommen. Ich muss die Mitarbeiter dann sensibilisieren, schulen und spielen lassen. Man hat in vielen Studien festgestellt, dass die Leute, die Erfahrung mit solchen Systemen gesammelt haben, viel offener diesen Technologien gegenüber sind und auch besser einschätzen können, zu was sie in der Lage sind. Man sieht eine deutlich höhere Skepsis bei vielen Leuten, die mal zwei, dreimal damit gespielt haben, aber nicht viel. die sagen immer, ja, die kann doch nicht viel und so weiter. Das merke ich in meinen Gesprächen. Ich frage dann immer, ja, was hast du denn schon gemacht? Benutzt du es täglich oder benutzt du es einmal die Woche oder sowas? Und es gibt fast immer Synchronität dazu. Deswegen Erfahrung sammeln, Erfahrung sammeln, Erfahrung sammeln. Und wenn man das soweit hat, dann würde ich unbedingt eine KI-Strategie aufsetzen. Das muss nicht immer gleich ein großes Pamphlet sein, aber überhaupt erstmal zu versuchen, im Backoffice von so einer Kanzlei zum Beispiel teure, langsame Prozesse zu identifizieren. Und die sind ja verschiedenen Rechtsmärkten unterschiedlich. Und gucken, wie kann ich da mit so einem selbstgebauten, selbst konfigurierten Assistenzsystem, beziehungsweise erstmal überhaupt selber mit einem Prompt, mit so einem Modell gucken, wie kann ich diesen Prozess vielleicht beschleunigen. Ich würde mich auch quick, wenn es fokussieren. Ich würde, glaube ich, im ersten Schritt ist mein Gefühl gerade noch keine komplexen, teuren Technologien einkaufen. Dahingehend, dass ich mir jetzt irgendwie für mehrere hunderttausend Euro ein neues System anlache, wo mir ganz viel KI versprochen wird. Das ist ganz viel Marketing. Man muss sich nur mal die problematische Einführung von Microsoft Copilot gerade angucken. Die haben ja jetzt OpenAIs Technologie in diese Microsoft 365-Lösung integriert, in Excel, in Word und so weiter und so fort. Und wenn man sieht, wie so ein Milliardenkonzern wie Microsoft, wie schwer das denen fällt, das produktiv zu integrieren, dann weiß man auch, wie schwierig das grundsätzlich ist, sodass ich da sehr vorsichtig sein würde, mir solche teure Systeme jetzt gerade anzulachen, wo mir viel versprochen wird. Ich würde erstmal sehr Fokus darauf legen, selber Erfahrung zu sammeln. Und ja, gerade im juristischen Kontext haben die Systeme noch definitiv Defizite. Gerade, wir haben ja vorhin über Repliken gesprochen, sowas zu erzeugen, da muss man immer gucken, wie schafft man eine aufeinander aufbauende Argumentationskette mit Fakten und Datenpunkten und Referenzen im Zweifel auf Beispielurteile, die ich dann vielleicht für so eine Replik brauche. Das empfehle ich auch immer, eher nicht den einen großen Prompt zu finden, sondern eher in einer kaskadierenden Arbeitsweise zu denken. Ich muss immer mir vorstellen, ich habe jemanden, der mir einzelne Arbeitsschritte abnimmt, der sitzt die ganze Zeit oder diejenige, das System sitzt quasi die ganze Zeit neben mir und ich kann Arbeit auslagern an dieses System. Und das heißt nicht, ich lasse das System die ganze Replik schreiben, sondern ich kann sagen, such mir mal die passenden Urteile da draus, such mir mal Beispielantworten raus oder Beispielargumente zum Beispiel für diesen einen Punkt raus und so. Und wenn ich so rangehe, dann bin ich auch in der Lage, Zeit zu sparen beim Replikenschreiben, um jetzt wirklich ein konkretes Beispiel zu nehmen. Weil ich muss in die Nutzung kommen, weil eins ist, glaube ich, ganz klar, mindestens der Wettbewerb wird in die Nutzung kommen und es wird ganz neue Inkubanten geben, die in den Markt eindringen, die werden in Nutzung kommen. Ich habe den Fachkräftemangel, der diese Nutzung provoziert bei mir selber. Damit ist die Frage, ob eigentlich obsolet, ich muss und dann so schnell wie möglich. Ganz viel, so schnell wie möglich ganz viel und ganz viel Erfahrung sammeln. Und die Technologie nicht verteufeln, weil ich vielleicht einen Anwendungsbereich mal finde, der nicht gut funktioniert, sondern ich muss die finden, die gut funktionieren. Und wenn die nicht im ersten Schritt gut funktionieren, weiter probieren und den Prozess dann noch weiter zerlegen, weil es gibt immer Teile in dieser Prozesskette, die im Zweifel dann gut mit dieser Technologie heutzutage erledigbar sind.
Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als man versucht hat, die juristischen Fachinhalte und die Software sinnvoll zusammenzubringen. Der Prozess läuft ja aus meiner Sicht immer noch und man hat Kommentarliteratur genutzt und irgendwo versucht anzubieten innerhalb irgendwelcher Softwareprodukte oder Ähnlichem. Und wenn wir jetzt hier so eine neue Technologie haben, dann bin ich gespannt, dass es da wahrscheinlich auch neue Berührungspunkte gibt, wo man über die Verwertung von solchen juristischen Fachinhalten auch, denke ich, vermehrt nachdenken wird. Und ja, damals gab es, oder ich habe mal sowas gesehen, das war letztlich ein Schmerzensgeld-Analyse-Tool, wo man im Grunde zu Mitverschuldensquoten kam, wo man bestimmte Fälle eingeben konnte, um Mitverschuldensquoten auszurechnen. Ja, sowas könnte ich mir auch noch in dieser Richtung auch weiter vorstellen, dass man dort mit der neuen Technologie auch ansetzen kann.
Ja, gutes Beispiel, genau, definitiv. Und ja, ich glaube, also jeder juristische Fachverlag ist an solchen Systemen gerade dran. Das also, weiß ich. Es gibt, glaube ich, keinen, der auch nur ansatzweise sich mit dieser Fragestellung, wie kann ich solche, meinen eigenen Informationsraum, den ich im Markt verkaufe, vielleicht als Formulare, vielleicht als Bücher, vielleicht als lose Blattwerke und so weiter und so fort, wie kann ich das in so eine Assistenzsysteme reinklöppeln, die ich dann wiederum am Markt verkaufe. Und das heißt nicht, dass ich sie immer nur in der Kanzlei verkaufe, sondern das heißt vielleicht auch, dass ich sie direkt im Endkundengeschäft verkaufe dann, weil ich mir plötzlich eine ganz neue Zielgruppe damit erschließe. Also ne, man muss sich ja nur mal die öffentliche Hand angucken, da geht so viel an Boomer-Generation jetzt raus aus diesem Arbeitsmarkt, wo ich unfassbar viele neue Fachkräfte und Arbeitskräfte brauche, die da jetzt reingehen, die bei weitem nicht die Expertise haben, die sind erst recht auf diese Begleitung angewiesen und da kann ich jetzt gut mit jetzt neuen Assistenzsystemen, die ich vielleicht da im Markt als Produkte und Lösungen platziere, jetzt einfach mir vielleicht einen ganz neuen Markt auch erschließen, den ich so vorher vielleicht mit meiner Kommentierung gar nicht erreicht habe. Also das ist, glaube ich, mega spannend. Da ist es total wichtig, vor allen Dingen diese Informationen bei sich zu behalten und möglichst nicht Google oder irgendwem anders zur Verfügung zu stellen, weil das dann ein echter Wert, den ich dann noch habe.
Ja, ich glaube, auf diesem Weg ist das, wird sich noch vieles tun und ihr seid mittendrin und seid dabei mit Nenner.ai. Das wird auf jeden Fall eine spannende Entwicklung auch für den Rechtsberatungsmarkt werden. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Alexander, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast hier. Alles Gute für euer Geschäft für Nenner, mit Nenner AI und vielen Dank für die Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Ja, liebe Zuhörer, das war unsere Folge zur künstlichen Intelligenz und ja, bedanke mich fürs Zuhören. Schauen Sie doch auch mal bei digitalekanzlei.de vorbei. Würde mich freuen und an Sie auch unserem Podcast hier treu bleiben. Bis bald.